So, einen schönen guten Morgen. Entschuldigung, ich muss die Technik erst einrichten, sonst kann ich nicht arbeiten. Ja, freue mich sehr, euch heute Morgen zu sehen und auch natürlich bin ich sehr dankbar für die Gelegenheit, hier Gottes Wort mit euch zu teilen und das zu einem so schönen Thema heute Morgen, Gnade und Glaube. Das hat mir nicht die Gemeinde rausgesucht, das habe ich mir selbst im Gebet rausgesucht. Ich habe den Herrn gefragt, was soll ich denn der Gemeinde sagen? Und dann kam dieses Thema Gnade auf und habe da mit dem Klaus auch per E-Mail korrespondiert und habe ihm dann schön brav mein Predigtskript abgeliefert. Am Freitagabend war das, glaube ich, gell? Und dann hatte ich Freitag eine unruhige Nacht, einfach weil mir der Herr zu verstehen gegeben hat, dass die Predigt so nicht passt. Und dann habe ich das gestern nochmal durchgearbeitet und ich bin fest davon überzeugt, Jesus hat mit jedem Gottesdienst etwas Besonderes vor. Er hat in jedem Gottesdienst eine ganz persönliche Botschaft für dich. So, und deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir heute Morgen auch dafür ganz bewusst unsere Herzen öffnen. Es geht nicht darum, dass wir intellektuell nachher ein bisschen besser verstehen, was Gnade und Glaube ist. Darauf kommt es gar nicht an. Es kommt vor allem darauf an heute Morgen, dass du Gnade empfängst. Und die schenkt nur Gott. Gerade haben wir so schön gesungen, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Als ich mir so Gedanken gemacht habe, drauf auf das Thema kam ich eigentlich, weil mich schon seit mehreren Tagen eine Schriftstelle bewegt, hier aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, wo es heißt, die ganze Gemeinde kam zusammen, sie haben gebetet und wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und ich dachte mir, wie sah denn das aus? Was bedeutet das, große Gnade war auf ihnen allen? Und dann habe ich ein bisschen so durch das Alte und Neue Testament studiert und habe dann gemerkt, also dass viel von Gnade die Rede ist. Paulus spricht vom Reichtum seiner Gnade, von der Fülle der Gnade. Gott wird genannt ein Gott der Gnade. Das Evangelium wird genannt ein Evangelium der Gnade. Also Gnade scheint ein sehr, sehr wichtiger Begriff zu sein, ist ein sehr wichtiger Begriff. Und ich wollte dann einfach besser verstehen, was hat's denn mit dieser Gnade Gottes eigentlich auf sich, wenn es hier heißt, große Gnade war auf ihnen allen. Und wenn wir dann weiterlesen durch die Apostelgeschichte, dann sehen wir, das ist verknüpft gewesen mit Zeichen und Wundern und dass viele Menschen der Gemeinde hinzugetan wurden. So, das war etwas, was auch die Menschen draußen, die nicht zur Gemeinde gehört haben, die haben diese Gnade gesehen. Also Gnade, weiß ja nicht, wie es euch geht, aber als ich angefangen habe, mir über Gnade Gedanken zu machen, da kommen einem schnell Begriffe wie begnadigen und gnädig sein und dergleichen. Und dazu gibt es ja dann auch viele Schriftstellen. In der Losung gestern war eine interessante Schriftstelle, Psalm 94, Vers 18, wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Gnade, Herr. Was für ein Bild ergibt sich da für uns? Also ich bin kurz vorm Fallen, da ist eventuell eine Versuchung in meinem Leben oder eine Schwierigkeit in meinem Leben, die mich zu Fall bringen möchte und da unterstützt mich die Gnade Gottes. Ganz viel Verständnis oder ganz viel mit dem Begriff Gnade und gnädig sehen wir hier in den Psalmen. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gesündigt. Also gnädig sein verknüpft sich sehr schnell mit dem Begriff Vergebung. Gott ist mir gnädig, er vergibt meine Sünden. Das ist die Gnade Gottes, dass uns vergeben ist. Der Herr segne dich und behüte dich, der aaronitische Segen, er lasse sein Angesicht über dich leuchten, sei dir gnädig. G Geht es hier nur um Sündenvergebung? Im Alten Testament gab es ja die Sündenvergebung. Das heißt, Gott war den Menschen gnädig. Bedeckung der Sünde durch die Tieropfer, die Schuld war damit vergeben und die Übertretungen. Und dann habe ich diesen interessanten Satz hier gefunden in Johannes Kapitel 1, Vers 17, wo es heißt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gab es denn im Alten Bund auch Gnade? Wie sah denn die Gnade aus? Und da bin ich so dann ins Studieren geraten und habe gemerkt, wie wichtig dieser Begriff Gnade ist. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, das ist uns wahrscheinlich allen bekannt, da heißt es im Jakobus Kapitel 4, glaube ich, den Demütigen schenkt er Gnade. Jetzt muss ich bin einfach mal neugierig heute Morgen, möchte mal fragen, wer von uns ist denn demütig? Einer, okay. Da sehen wir schon das Problem. Ja, also wenn wir nicht demütig sind, dann gibt es ja nur noch eine andere Möglichkeit. Wer gehört zur zweiten Gruppe? Schwierig, ne? Aber da sehen wir, wie religiöses Denken uns in einen Zustand bringt, der mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit gar nichts zu tun hat. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du nicht der Wahrheit glaubst, dann glaubst du einer Lüge. Und wenn du nicht frei sagen kannst, ich bin demütig, dann widersprichst du dem Wort Gottes. Ich weiß schon, wie wir dann zu denken oder zu denken pflegen. Ja, ich kann mich ja jetzt nicht melden, weil wenn ich mich melde und sage, ich bin demütig, dann sehen ja alle, dass ich gar nicht demütig bin, weil wenn ich über mich sage, dass ich demütig bin, das kann ja gar nicht sein, das ist ja schon wieder hochmütig. Und das ist natürlich ganz großer Unsinn. Wir müssen doch mit dem übereinstimmen, und da kommt das Element Glauben heute Morgen mit rein, wir müssen doch mit dem übereinstimmen, was Gottes Wort über uns sagt. Sonst gehen wir ja in die Irre. Und so ist es auch mit diesem Begriff Gnade. Worum geht es denn hier bei dieser Gnade? Geht es hier nur um Sündenvergebung, dass der Herr uns gnädig ist? Was bedeutet es denn, dass die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus gekommen ist? Gab es vorher keine Gnade? Gab es vorher keine Wahrheit? Hat mich neugierig gemacht. Gott offenbart sich auch im Alten Bund als ein Gott der Gnade, als der Mose ihn da mal an einer Stelle fragt und sagt, Herr, ich möchte dich sehen, ich möchte dein Angesicht sehen, dann gibt Gott dem Mose zu verstehen, geht nicht, wenn du mein Angesicht stirbst, kein Mensch kann mein Angesicht sehen, aber er sagt, weil wir beide eine besondere Beziehung haben, bin ich bereit, an dir vorüberzugehen und den Namen des Herrn auszurufen. Er nimmt also den Mose, stellt ihn da in eine Felsnische und dann geht er an dem Mose vorüber und er ruft den Namen des Herrn aus. Er rief Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn, reich an Gnade und Wahrheit, steht eigentlich im Hebräischen. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Darüber sprechen wir ein anderes Mal, nicht heute. Der Gnade bewahrt. Und dieses Wort Gnade, langsam zum Zorn und reich an Gnade, ist das hebräische Wort Chesed. Und Chesed, das verwendet Gott dieses Wort, als er mit Abraham einen Bund schließt. Er sagt, ich schließe mit dir einen Blutsbund, um dir damit meine Güte und meine Gnade offenbaren zu können. Ja, konnte Gott nicht einfach hier auf dem Planeten schlicht und einfach sich allen Menschen offenbaren, so wie er wollte, und einfach allen Menschen Gnade schenken? Die Frage wird dann am 30. Juli beantwortet, okay? Da darf ich nochmal predigen, also müsst ihr unbedingt kommen. Kann Gott das einfach so machen? Einfach Gnade schenken? So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und da sehen wir schon, wie die Gnade damals auch mit etwas verbunden war, nämlich, dass wir ihn lieben und seine Gebote halten. Er bewahrt den Bund und er schenkt Gnade denen, die ihn lieben und seine Gebote behalten. Was war denn jetzt dann mit Jesus anders, wenn es heißt, mit Jesus kam die Wahrheit und kam die Gnade, durch Mose kam das Gesetz. Im Alten Testament, das wissen wir von dem her, wie wir die Bibel kennen, dass Israel Gottes Bundesvolk war. Und er hat sich diesem Volk auch geoffenbart. So, die Menschen damals im Volk Israel, sie hatten Zugang zum Segen Gottes, zu der Vergebung der Sünden, sie hatten Zugang zu der Erkenntnis Gottes. Und es ist schon interessant zu beobachten, wie dieser ursprüngliche Plan Gottes sich nie erfüllt hat im Alten Testament. Wollte Gott sich nur dem Volk Israel offenbaren? Was meint ihr? Irgendwie so, er offenbart sich nur dem Volk Israel und alle anderen Völker interessieren ihn gar nicht. Auf keinen Fall. Gott wollte sich natürlich allen Menschen offenbaren und auch dem Volk Israel oder durch das Volk Israel wollte er allen Menschen zeigen in der Art und Weise, wie sein Volk lebt, so wie sein Volk gesegnet ist, so wie er sein Volk beschützt hat, so wie er mit seinem Volk umgegangen ist. So wie sein Volk miteinander in Liebe lebt, wie sie ihre Sklaven behandelt haben, wie sie sich gegenseitig behandelt haben, wie die Israeliten ihre Frauen behandelt haben, ihre Kinder erzogen haben. All das sollte eigentlich das Licht Gottes allen Nationen im Umfeld zeigen. Und wir wissen, hauptsächlich haben die anderen Völker gemerkt, dass Israel einen Gott hat, in dem Augenblick, wo sie in Krieg getreten sind mit Israel. Dann war plötzlich der Gott Israel sichtbar, der sein Volk beschützt hat und wo es dann militärische Niederlagen gab oder wo Gott Gericht geübt hat und sein eigenes Volk ist in eine Niederlage geraten. Also Gott wollte sich natürlich allen Völkern offenbaren, aber das ist niemals geschehen, weil Israel diesen Auftrag nie wahrgenommen hat. Das einzige Mal vielleicht, ich weiß nicht, ob es noch mehr Vorfälle oder solche Ausflüge gab, einmal der Prophet Jona, der ging in ein anderes Land, um von dem Gott Israels zu sprechen. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das heißt, damals, obwohl Gnade da war, obwohl Wahrheit da war, die meisten Menschen hatten keinen Zugang zum Wort Gottes, sie hatten keinen Zugang zu der Erkenntnis Gottes. Und jetzt kommt der ganz große Unterschied, sie hatten auch keinen Zugang zu Gott. Und das ist eben mit Jesus anders geworden. Das heißt, die Gnade zeigt sich hier in einer anderen Weise. Jesus, unser hoher Priester, der durch die Himmel gegangen ist, der Sohn Gottes, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, heißt es hier im Hebräerbrief Kapitel 4. Und weil wir so einen hohen Priester haben, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Es ist ein Gnadenthron. Und empfangen Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Gnade gab es im Alten Testament nicht. Was genau meine ich jetzt? Rechtzeitige Hilfe finden? Geht es um die Gnade? Nein. Ich frage jetzt einfach mal, was wir schon... Schlimm, gell? Das nächste Mal sitzt niemand in der ersten Reihe. Was ist diese völlig andere Gnade, die wir unter dem neuen Bund haben, im Vergleich zum alten Bund? Wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Wir können Gott persönlich begegnen. Das war im Volk Israel so nicht möglich. Jesus hat nicht in ihrem Herzen gewohnt oder in ihrem Geist gewohnt. Und ich werde das Ganze gleich noch etwas vertiefen. Das ist eine Gnade, die für die Menschen im Alten Bund gar nicht vorstellbar war und die ja auch heute für Milliarden von Menschen auf dieser Erde überhaupt nicht vorstellbar ist, dass ein Mensch persönlich Gemeinschaft haben kann mit Gott. Ein Muslim kann das nicht. Das wäre für ihn Blasphemie. Niemals kann ein normaler Mensch mit Allah, ja, du kannst beten, aber Allah wird nicht zurückantworten. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Allah und einem Muslim. Im Buddhismus, du hast keine Gemeinschaft mit Gott. Im Hinduismus, ja, du kannst einen von diesen 365 Millionen Geistern oder Göttern anrufen, aber diese Art von Gemeinschaft, wo wir persönlich zusammen sind, undenkbar. Jesus hat also eine Tür aufgetan, dass wir Zugang haben zum Vater, Zugang haben zum Thron der Gnade. Und hier heißt es in Römer 5,1, hatten wir ja schon gelesen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und das zeigt beides. Einmal, dass wir eine Position haben, wir haben Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also wir haben eine bestimmte Position erlangt, weil wir Zugang haben zu dieser Gnade, jederzeit Zugang haben zu dieser Gnade. Das ist das eine. Das andere ist, es zeigt eine Haltung. Wir stehen in dieser Gnade. Und dieser Zugang ist durch Jesus, das mache ich nur mal ganz kurz, der in Kolosser Kapitel 1 sehr ausführlich beschrieben wird, als der, der uns gerettet hat. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes, Bild des unsichtbaren Gottes. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Da wird Jesus beschrieben als das Größte oder der Größte im Universum, alles ist zu ihm hin und durch ihn geschaffen, Throne, Gewalten, der Anfang der Schöpfung, der Oberste. Wir sind durch ihn umsonst gerechtfertigt worden. Und dann deckt Paulus in diesem Kapitel 1 im Kolosserbrief, deckt er auf, wofür oder wonach sich die Menschen im Alten Testament immer gesehnt hatten, nachdem sie die Herrlichkeit Gottes verloren hatten. Adam und Eva im Garten Eden, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Das Licht Gottes war in ihnen, der Glanz Gottes war auf ihnen. Sie waren erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, wir können uns gar keine Vorstellung machen davon, wie schön Adam und Eva waren. Von ihrer ganzen Ausstrahlung. Sie waren geschaffen im Ebenbild Gottes und dann kam der Fall und dieses Licht Gottes war weg. Und dieses Licht Gottes blieb weg, bis Jesus kam. Ich bin das Licht der Welt, das jeden Menschen, der in die Welt kommt, erleuchtet. Wenn Jesus in uns Wohnung gemacht hat, dann sind wir Licht. Gott hat uns herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Wie? Indem wir Licht geworden sind, weil Jesus in uns Wohnung gemacht hat. Und dann dröselt praktisch Paulus hier im Kolosserbrief, er dröselt diese Wahrheit auf nach der die Menschen im Alten Testament gesucht haben, über die die Propheten gesprochen hatten, nämlich das Geheimnis Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das steht so wortwörtlich nicht da, aber nach meinem Verständnis, so kam es mir, so hat sich das mir erschlossen, jetzt übers Wochenende, wo ich das studiert habe, dieses Thema, das ist für mich die vollkommene Gnade. Christus in uns. Das bedeutet, wir sind eins mit Gott. Wir sind völlig begnadigt. Die Gnade Gottes hat uns erfüllt. Es muss uns kein Zweifel mehr befallen darin, ob wir Gnade von Gott erhalten haben. Es zeigt sich in dem, dass Jesus in uns Wohnung gemacht hat, dass diese Gnade völlig uns zugesprochen ist. Und wir sehen natürlich auch in diesem Bild Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, dass Gnade mehr ist als Sündenvergebung. Es ist eine völlige Wiederherstellung. Von daher mehr Gnade im neuen Bund. Und wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade, wie das auch Paulus an den Pastor Titus schreibt. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und das ist ein Merkmal des Evangeliums, dass die Gnade Gottes heilbringend allen Menschen erschienen ist. Sie ist für alle Menschen gedacht. Und so wie damals das Volk Israel eben nicht Gott bekannt gemacht hat in den umliegenden Ländern. Sie haben das Wissen, die Offenbarung Gottes für sich behalten. Sie haben nie darüber gesprochen. Gott wollte das ganz anders. Er wollte alle Welt erfüllen. Alle Ehre soll voll sein mit der Herrlichkeit des Herrn oder mit der Ehre des Herrn. All das ist nicht geschehen. Und jetzt ist Gottes Gnade für alle Menschen durch das Evangelium, und das ist das Merkmal der Gemeinde. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade, und das fand ich ganz interessant. Einmal, Paulus beginnt jeden seiner Briefe an die Gemeinden mit Gnade und Friede sei euch von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. War das einfach nur so eine Floskel, die da Paulus schreibt? Ich glaube niemals. Jeden Brief an jede Gemeinde, Gnade und Friede. Und dann habe ich kurioserweise gemerkt, ich habe alle Schriftstellen über Gnade im Neuen Testament mir angeschaut übers Wochenende, und dann habe ich gesehen, der allerletzte Satz in der Bibel, Offenbarung 22, 21, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Zufall? Gott ist ein Gott der Gnade. Amen. Und weil Gott ein Gott der Gnade ist, möchte er natürlich auch, dass wir Menschen der Gnade sind. Und das will ich nur ganz kurz streifen hier. Da heißt es im Hebräer Kapitel 12, Vers 15, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, damit nicht etwa eine Wurzel der Bitterkeit in ihm aufsprosse. Ich glaube, wir kennen solche Menschen, die können sehr fromm sein, aber es mangelt ihnen an der Gnade Gottes. Es gibt auch nicht fromme Menschen, denen an der Gnade Gottes mangelt, nur damit es hier keine Missverständnisse gibt. Wenn dir an der Gnade Gottes mangelt, dann deshalb, weil du zu wenig Gnade empfangen hast. Und Jesus bringt da, ich glaube in Lukas Kapitel 7, ein interessantes Gleichnis. Er ist zu Besuch bei einem Pharisäer und ist da zum Abendessen eingeladen, und dann kommt eine stadtbekannte Frau rein, ich nehme an eine Prostituierte, und sie fängt an, Jesus die Füße zu waschen mit ihren Tränen und seine Füße zu küssen. Und der Pharisäer, der schimpft dann innerlich rum und sagt, Mensch, wenn der Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was das für eine Frau ist. Und Jesus sagt dann, hör mal zu, ich habe dir was zu erzählen, sagt er dann zu diesem Pharisäer. Er sagt, da waren zwei Schuldner. Der eine hat, sagen wir mal, 5.000 Euro seinem Herrn geschuldet und der andere 50.000. So, und der Herr hat sie beide zu sich zitiert, hat gesagt, Leute, heute ist Zahltag, Geld abliefern. Ja, haben sie dann beide gesagt, tut uns leid, wir haben das Geld nicht. Und der Herr war großzügig, er war gnädig, und er hat beiden die Schuld erlassen. Und dann fragt Jesus den Pharisäer, was denkst du? Wer von den beiden Schuldnern wird seinen Herrn mehr lieben? Sagt der Pharisäer, der dem mehr erlassen ist. Richtig, sagt Jesus, du hast recht geantwortet. Und wie ist es mit uns? Ist dir viel erlassen worden? Gnade hat ja damit zu tun, dass wir die Gnade annehmen. Deswegen sprechen wir heute Morgen darüber, damit wir ein klareres Verständnis haben von dem, was uns denn da eigentlich gegeben ist. Es ist mehr als Sündenvergebung. Gnade ist das Werk Gottes, dass er dich völlig wiederhergestellt hat zu dem Menschen, der du eigentlich hättest sein sollen von Anfang an, und das ohne dein Zutun. Du kannst es nur empfangen. Aber wichtig ist natürlich auch, liebe Freunde, dass wir es empfangen. Ansonsten bleiben wir eventuell in religiösen Gedanken verhaftet, die uns verbieten zu sagen, dass wir demütig sind. Und dann sagen wir vielleicht auch manche andere Wahrheiten aus Gottes Wort, wagen wir gar nicht über uns zu sagen. Wer von euch ist mehr als ein Überwinder? Na, das sind doch schon ein paar mehr. Darum geht es. Hast du die Gnade wirklich angenommen? Siehst du dich so, wie Gott dich sieht? Glaubst du es denn, was Gottes Wort über dich sagt? Das ist Gnade. Du sagst, ja, aber ich fühle mich so unwürdig. Ich habe ja gar nichts dafür getan. Genau das ist ja Gnade, dass du gar nichts dafür getan hast. Gott hat es dir einfach geschenkt. Oh, ich habe so viel Gnade in meinem Leben erfahren, da reicht ein Sonntagmorgen-Gottesdienst nicht aus, um das alles zu erzählen. Und wenn jemand diese Gnade nicht annimmt oder Mangel hat an dieser Gnade, dann wird er mit sich selber hart ins Gericht gehen und wird bitter werden darüber, weil er nie dahin kommt, dass er der Mensch ist, der er eigentlich sein sollte, aus Gottes Sicht. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. In der Erkenntnis Jesu Christi heißt es hier. Wachst in der Gnade durch Jesus, unseren Herrn. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Und wie erfüllt diese Gnade dein Leben? Indem du sie annimmst. Wir müssen diese Gnade annehmen. Und das ist die Stelle, wo Glaube hineinkommt, hatten wir ja schon gelesen in Römer Kapitel 5. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Es ist notwendig, dass du sagst, ja, das steht mir zu, das gehört mir, ich bin gerettet aus Gnade, nun stehe ich in dieser Gnade, ich sage ja zu dem Wort Gottes und nehme all das an, was Gottes Wort über mich sagt, was mir geschenkt ist. Jetzt schauen wir uns noch zum Schluss den Demütigen an. Nachdem ja bis auf eine Person hier heute Morgen alle nicht demütig sind, müssen wir das ganz genau anschauen. Wer möchte demütig sein? Ich glaube, ja, wir alle. Und ich möchte euch das wirklich nochmal ganz deutlich zusprechen, ich glaube, ihr seid demütig. So wie ihr euch eben dem Wort Gottes unterordnet. Ich kann auf jeden Fall nicht glauben, dass nur einer hier demütig ist. Einer, der sich gemeldet hat. Lasst uns das mal etwas genauer betrachten, was es eigentlich bedeutet, demütig zu sein. Da heißt es also im Jakobusbrief, er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der Hochmütige ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich habe versucht, mir einfach eigene Gedanken dazu zu machen, was bedeutet eigentlich hochmütig oder demütig. Der Hochmütige, der ist immer mit sich selbst beschäftigt, Habe ich genug gebetet? Habe ich genug Bibel gelesen? Schreite ich in meinem Glaubensleben genug voran? Auch im im Religiösen oder in der Frömmigkeit ist er mit sich selber beschäftigt. Ich, mich, mein und mir, Herr segne uns vier, dann ist gut. Es geht ihm um seine Frömmigkeit, seine Geistlichkeit. Er denkt immer über sich nach. Und das ist Hochmut. Also der Hochmütige ist nicht der, der mit der Nase oben rumläuft und irgendwie, was weiß ich, für Sprüche raushaut oder so, wie wir uns das vielleicht so landläufig vorstellen, sondern der hochmütige Mensch ist ein Mensch, wo er selbst in seinem Leben das Zentrum der Welt ist. Alles dreht sich um ihn. Das ist Hochmut. Und der Demütige natürlich, im Gegensatz dazu, bei dem Demütigen, der schaut nicht auf sich, sondern alles dreht sich um den anderen, beziehungsweise alles dreht sich um Gott. Der Demütige, er schaut nicht auf sich, er hat Gott im Blick, er schaut auf den Herrn und er ist um die Sache Gottes besorgt. Und deshalb habe ich mal hier den Mose herausgenommen, weil in der Bibel steht, sieh an, im 4. Mose 12, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Ich habe dann mit der Sabine gestern darüber gesprochen, hat sie gesagt, na gut, so demütig kam mir jetzt der Mose eigentlich gar nicht vor. Und da haben wir nur ein bisschen das weiter ausgeführt und dann war man es dann doch einig, so wie es hier steht, der Mann Mose war, was hat denn den Mose so demütig gemacht? Was ist der Ausdruck seines Demütigseins ganz speziell? Ich nehme mal nur hier die nächsten Sätze aus 4. Mose Kapitel 12, 3 dazu. Ihr könnt es gerne zu Hause nachlesen, Vers 3 bis Vers 7. Da kam dann ein kleiner Streit auf mit Aaron und Miriam, gehe ich nicht weiter drauf ein. Und dann sagt der Herr zu den Dreien, als sie am Eingang des Zeltes standen, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden, einem Propheten. Da sagt er, Gott sagt dann, so steht es nicht mit meinem Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mose hat sich nur um die Dinge Gottes gekümmert. Und wir erinnern uns vielleicht an die eine Stelle, oder es mindestens zwei Stellen, wo Gott schon die Vernichtung des Volkes Israel beschlossen hatte, wegen dem goldenen Kalb und wegen anderer Sachen, die sie gemacht haben. Und Moses fällt Gott in den Arm und sagt, Herr, nein! Dann lieber lösch mich aus. Streich mein Leben aus, streich meinen Namen aus deinem Buch. Lösch mich aus. Aber vernichte nicht dein Volk. Mose hat sich gar nicht um sich geschert. Er war bereit, sein Leben hinzulegen. Das war ihm wichtig. Gottes Volk war ihm wichtig. Gottes Sache war ihm wichtig. Gottes Werk sollte zu einem Ergebnis kommen und deshalb bezeichnet Gott ihn als den Menschen sehr demütig, mehr als alle anderen Menschen. Und ich glaube, wenn wir auf die Gnade von Gott konzentriert sind, dann schauen wir auf ihn, wer er ist, was er uns gegeben hat. Und wenn wir darauf schauen, auf diese Gnade, wir haben empfangen aus seiner Fülle Gnade um Gnade, dann wollen wir anderen auch diese Gnade geben. Nimm Gottes Geschenk an. Ein letzter Bibelvers zum Abschluss. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Er hat es dir geschenkt, alles. Da seine göttliche Kraft uns alles, alles. Das ist nicht die Position eines Bittstellers. Das ist nicht die Position eines, oh Herr, ich armer Sünder, sei mir gnädig. Ich weiß genau, was du meinst. Jeder von uns sündigt. Ich weiß, wie es ist, wenn man sündigt. Und dennoch, wir müssen uns füllen lassen von dem, was Gottes Wort über uns sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also durch die Erkenntnis von Jesus. Der hat uns berufen. Wir wissen ja vom Propheten Hosea, Prophet Hosea, er sagt, mein Volk geht zugrunde an einem Mangel an Erkenntnis. Ich glaube Hosea 4,16. Wenn wir wüssten, was uns gehört, würden wir anders handeln. Wenn wir wüssten, wer wir sind, stell dir vor, da werden im Krankenhaus zwei Babys vertauscht. Der eine ist ein Millionärssohn, nee, wir machen es besser, er ist ein Milliardärssohn. Und der andere ist ein armer Schlucker. So, jetzt werden die Babys vertauscht. Der Milliardärssohn wächst in der armen Familie auf und der arme Schluckersohn wächst in der Milliardärsfamilie auf. So, der Milliardärssohn ist Milliardärssohn, aber er ist in der falschen Familie. Und da wächst er auf. Wenn er wüsste, wer er ist, würde er ganz anders handeln. Und wenn wir wissen, wer wir sind und was wir gehören, was uns gehört, dann werden wir nach dem handeln, wer wir sind. Deswegen die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und jetzt passt gut auf. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Es ist wichtig, dass wir die Verheißungen kennen. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Teilhaber der göttlichen Natur wirst du durch die kostbaren und größten Verheißungen. Es ist wichtig, dass du Gottes Wort in dich aufnimmst. Es ist wichtig, dass du dich umgestalten lässt nach dem Ebenbild Gottes, dass du verstehst, wer du eigentlich bist. Und es ist auch wichtig, dass du verstehst, dass das nicht durch irgendeine Leistung geschieht, sondern dass es dir der Herr einfach geben will. Er will es dir einfach schenken. Aber du sagst, ich möchte doch auch was dazu tun. Das darfst du ja auch. Du darfst es annehmen. Das nennt man Glauben. Glauben heißt einfach nur Ja sagen zu Gottes Verheißungen. Sagen, jawohl, gehört mir, einstecken, danach handeln. Amen. Lasst uns bitte zusammen aufstehen. Ich möchte mit uns zusammen beten, damit wir dieses Wort Gottes im Herzen bewahren. Und ich schicke gerne jeden diese PowerPoint zu, der sie haben möchte. Wirklich jeden. Oder ich kann es auch hier irgendwie auf eine Gemeinde-Website legen, damit du das nochmal für dich persönlich nachstudieren kannst. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und du führst uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass du dieses Wort Gottes in unser aller Herzen befestigst. Dass es viel Frucht bringt. Und vor allem, Herr, dass wir Menschen der Gnade werden. Menschen, die gnädig sind mit anderen Menschen. Menschen, die gnädig sind mit sich selbst. Und Menschen, Herr, die voll deiner Gnade sind, sodass die Menschen draußen erkennen, dass Gott in unserem Leben ist. Wir danken dir dafür und wir preisen dich. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.